Hallo, willkommen zu unserem Podcast. Wir sind die Ärztinnen Birgit und Stefanie. Seit über 20 Jahren arbeiten wir in Patientenversorgung, medizinischer Lehre und Forschung. Wir halten Vorträge für medizinische Experten und Laien, schreiben Fachartikel und Bücher und haben nun auch einen Podcast in unserem Spezialgebiet. Unser Fokus liegt im Bereich der Venen- und Ödemerkrankungen. Dazu gehören oberflächliche und tiefe Thrombosen, Krampfadern, Lipödem und Lymphödem. Wir wünschen euch eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit. Viel Spaß! Hallo und willkommen zu unserer Episode 18. Wir haben es schon einige Male versprochen und immer wieder darauf hingewiesen. Heute ist es endlich soweit. Wir reden über das pelvine Stauungssyndrom oder Englisch das Pelvic Congestion Syndrome oder auch Beckenvenensyndrom genannt. Man merkt also schon am Namen, es spielt sich heute mal ausnahmsweise nicht direkt in den Beinen ab, sondern wir wandern quasi eine Etage höher. Birgit, möchtest du vielleicht mal ganz kurz erklären, was sich denn dahinter verbirgt und was das mit Krampfadern zu tun hat?
Also es verbirgt sich dahinter eine Schmerzsymptomatik bei Frauen, also vornehmlich bei Frauen. Ich habe jetzt immer noch keine Hinweise, ob es ein Äquivalent bei Männern auch geben kann. Und das sieht also folgendermaßen aus, dass die häufig Schmerzen im Bauch haben, und zwar links betont Schmerzen, die in Verbindung gebracht werden mit Krampfadern oder Venenveränderungen im Bereich der linken Ovarialvene. Also das ist die Vene vom Eierstock. Ja, vom linken. Und anatomisch ist es so, dass die linke Eierstockvene einen anderen Verlauf nimmt als die rechte. Die rechte, die trainiert direkt in die große Körperhohlvene hinein. Und die linke macht es über einen Umweg, nämlich über die Nierenvene. Und möglicherweise liegt da eine hämodynamische Problematik zugrunde. Das ist aber wieder was anderes. Das ist das sogenannte Nussknackerphänomen oder May-Turner-Syndrom auch genannt. Ganz lustig, alle sagen May-Turner, aber es ist Turner. Das war ein Österreicher aus Innsbruck, nur am Rande. Also jedenfalls liegt da auch so eine anatomische Engstelle, einfach dadurch, dass Arterien unter Umständen eine Vene beeinträchtigen oder am Kaliber reduzieren können. Und das handelt sich in dem Fall beim Nussknacker um die Nierenvene, also ja, Eierstockvene führt in die, also Eierstockvene links, in die Nierenvene links. Und wenn die dann eine Abflusshinderung in die große Hohlvene hat, dann nennt man sowas unter Umständen mal Nussknacker. Und schlussendlich, was hat das jetzt mit der Problematik zu tun? Es gibt einen Rückstau venösen Blutes im Becken oder im Unterbauch. Und das kann zu Symptomen und Problemen führen. Ja, also das ist erstmal einfach mal so salopp definiert. Und wie kommt es, dass die Frauen zu uns in die Sprechstunde kommen? Manche haben tatsächlich Krampfadern, also so die sind im Genitalbereich lokalisiert, und andere haben Krampfadern, die sind so, sagen wir mal, im Schritt lokalisiert. Also das ist nicht genau in der Leiste, sondern so, ja, Leiste mehr so zur Beininnenseite hin.
Genau, ja, das Oberschenkel ja. Innen, manchmal auch Richtung Damm- oder Analbereich zieht es ja, ne?
Ja.
Genau. Wir haben ja bis jetzt immer, wenn wir uns über Krampfadern in den Beinen gesprochen haben, über diese Problematik gesprochen, dass das Blut zum Beispiel aus der Vena saphena magna über diese Schleusenklappe in der Leiste nicht richtig in die tiefe Vene abfließen kann. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, zeigt halt, es gibt auch noch andere Abfluss- bzw. Zuflusswege für unser Venensystem, nämlich über diesen venösen Plexus, den es halt im Beckenbereich gibt, dass es halt so Kurzschlussverbindungen zwischen den Beckenvenen und den Beinvenen geben kann. Und da kommt wieder unser Lieblingsspielzeug zum Tragen, der Duplex, also die Ultraschalluntersuchung der Gefäße. Das kann man nämlich manchmal da tatsächlich schon erahnen. Also selbst, klar, wenn man erfahren ist, ja, sieht man das auch an dem Typ der Krampfader nach außen, also sprich Oberschenkelinnenseite, oder wenn es dann Richtung Damm- oder Vaginalbereich zieht. Das sind dann so Alarmsignale, wo man automatisch dann an die Beckenvenenproblematik denkt. Aber selbst wenn man da jetzt erstmal gar nicht drüber nachdenken würde, sollte einem im Ultraschall halt auffallen, dass das in der Leiste irgendwie anders aussieht. Dass der Reflux halt nicht über diese klassische tiefe Vene, oberflächliche Venengeschichte kommt, sondern dass es diese pudendalen Äste oder Beckenvenenäste gibt, die darunter ins Bein ziehen. Und das kann dann
sozusagen eine Umleitung innen vorbei. Ne?
Genau. Und das kann dann tatsächlich auch dazu führen, das passiert also auch gar nicht so selten, dass man da Frauen sieht, die zum Beispiel schon an den Krampfadern am Bein operiert worden sind und dann mit einem Rezidiv oder vermeintlichen Rezidiv kommen und sagen, naja, die Operation ist zwar gemacht worden, aber ich habe keine richtige Erleichterung. Und das, da wurde dann die Vena Saphena Magna behandelt und an klassischer Stelle, zum Beispiel in der Leiste, dann auch von der tiefen Vene getrennt. Aber da der Rückfluss ja eigentlich über eine ganz andere Schiene kommt, haben die natürlich auch keine große Erleichterung ihrer venösen Beschwerden in den Beinen gehabt. Und charakteristisch, also finde ich, ich weiß nicht, ob du das in deiner Sprechstunde auch so erlebst, ist, dass diese Frauen oft sehr eindrucksvoll auch diese zyklische Abhängigkeit ihrer Beschwerden beschreiben können, dass sie halt sagen, zyklusabhängig werden meine Beinbeschwerden halt mehr oder weniger oder habe ich zum Beispiel auch beim Fahrradfahren zunehmend Beschwerden, weil diese Venen im oberen Bein- oder Schrittbereich da so drücken. Manchmal können auch Flankenschmerzen oder Rückenschmerzen dabei sein. Was hast du da für Erfahrungen?
Also die zyklusabhängigen Beschwerden, die kriege ich auch ab und zu geschildert, aber die sind oft auch mal verbunden mit einer Endometriose. Das ist ganz, ganz schwierig, das zu differenzieren. Und beim pelvinen Kongestionssyndrom ist tatsächlich so, dass die Hauptproblematik oder die pathogenetische Ursache auf der linken Seite betont ist. Das heißt, man müsste nochmal gezielt fragen, ob die Beschwerden alle 8 Wochen deutlicher sind. Also immer dann, wenn zum Beispiel jetzt halt der linke Eierstock dran ist mit dem Eisprung. Wenn es jetzt aber so permanent zyklusabhängig ist, dann bin ich schon wieder unsicher, ob es sich wirklich um ein pelvines Kongestionssyndrom handelt oder möglicherweise auch um eine Endometriose oder andere Ursachen. Das ist nicht immer so leicht rauszukriegen. Die Problematik beim Fahrradfahren, die höre ich auch sehr oft. Und jetzt auch Frauen, die einen stehenden oder sitzenden Beruf haben, die klagen auch oft über Beschwerden, die dann im Bauch stattfinden, aber auch ins linke Bein hineinziehen. Das ist so das typische Krankheitsbild, das so genannt wird. Mhm. Und oftmals sind es auch recht schlanke Frauen. Ist es bei dir in der Sprechstunde auch so, dass es eher schlanke Menschen sind?
Eher große, schlanke Frauen mit mehreren Schwangerschaften in der Regel hinter sich. Mhm.
Also. Ja. Also ich hatte kürzlich eine Patientin, die ist noch sehr, sehr jung, also die hatte noch keine Schwangerschaft. Da hatte die auch, die hat einen sehr eindrücklichen Befund gehabt. Also da konnte man also dann tatsächlich nachweisen, dass die eine massive Varikose der Eierstockvene hatte, die wirklich eine hämodynamische Relevanz besitzt, ja.
Was ich ganz eindrucksvoll fand, ich habe jetzt in Vorbereitung auf unsere Sendung noch mal ein bisschen gelesen und habe halt noch mal festgestellt in den Reviews, die es zu dem Thema gibt, dass etwa 25% der Frauen auch erweiterte Beckenvenen ohne Symptomatik aufweisen. Also da streitet sich die Literatur auch durchaus noch, wie viel Relevanz diese erweiterten Beckenvenen denn tatsächlich haben, wenn die Patienten keine Symptome haben. Also man sollte um Himmels Willen nicht hingehen und nur weil irgendwo im Ultraschall mal eine auffällige Beckenvene war, wenn die Patientin keine Symptome haben, diese dann behandeln zu wollen.
Ja, das ist so. Wobei also das pelvine Kongestionssyndrom letztendlich mit den Beckenvenen ja gar nicht so viel zu tun hat. Ja, das sind ja eher so diese kleinkalibrigen, die da so um den Uterus herum lokalisiert sind. Aber ich frage mich halt immer, ob es dieses nicht als Pendant beim männlichen Geschlecht auch gibt. Und ob da, also ich bin immer wieder drauf und dran, die Urologen unserer Klinik mal darauf anzusprechen, ob man da mal gezielt danach schaut. Weil die Anatomie beim Mann ist es ja links und rechts analog zur Frau. Ja, also da gibt es auch diese Vene, die dann jetzt nicht direkt in die Vena cava mündet links, sondern auch über den Umweg über die Nierenvene nimmt. Und Nussknacker gibt es bei beiden Geschlechtern. Ja, also da muss unbedingt mal danach geguckt werden. Also ist mal wieder was für einen Doktoranden oder so eine Fragestellung.
Ja. Also, das schön, dass unser Podcast mit seinen Fragestellungen dann bei dir zu Doktorarbeiten führt.
Ja, in der Regel schon. Ja. Ja, aber es ist eben mit der Diagnostik auch so eine Sache, ne? Also es fällt einem beim Duplex natürlich was auf, aber wenn man es genau wissen will, kommt man meines Erachtens um eine MRT-Untersuchung nicht drumherum. Genau. Und die MRT-Untersuchung, die sollte auch, zumindest meiner Meinung nach, in einem Zentrum gemacht werden, das versiert ist in dieser Fragestellung. Ja. Weil also es ist so, wenn man einen Hammer hat, sieht man überall Nägel und also es muss jemand sein, der sich mit dem Krankheitsbild beschäftigt und gut auskennt. Und dann sieht man auch die Feinheiten, um die es geht.
Genau. Also von der Reihenfolge der Diagnostik ist es wie immer, ne? Man macht halt erst die sorgfältige Anamnese, insbesondere fragt man nach den typischen Beschwerden, über die wir gerade gesprochen haben. Dann guckt man sich die klinischen Befunde an, also wie gesagt verdächtig vor allem kleine, feine Krampfadern, die sehr weit oben und an atypischer Stelle liegen. Dann kommt unsere Duplex-Sonographie zum Tragen, wo wir uns natürlich wie immer die Beinvenen angucken, aber halt auch nach verdächtigen Mustern in der Leistenregion suchen. Man kann, wenn man es hat, mit einer Konvexsonde auch im Bauchraum untersuchen, aber das haben wir Phlebologen ja meistens nicht unbedingt, sondern wir haben ja typischerweise an unseren Ultraschallgeräten eher die Schichten, die für die Beinvenen zuständig sind. Und dann, wenn man den Verdacht hat, dass so eine Beckenvenensymptomatik da sein könnte, wäre halt der nächste Schritt das Angio-MRT, einfach weil es weniger Strahlenbelastung hat. In der Regel sind es ja junge Frauen, die möglicherweise auch noch einen Kinderwunsch haben. Und da sollte man sehr zurückhalten mit CT oder Phlebografie, also allem, was Strahlenbelastung dann auch verursacht.
Ja, und was ich auch finde, also wir untersuchen die manchmal auch in Steinschnittlage. Also das ist so die Position, die die Frauen einnehmen bei der gynäkologischen Untersuchung. Und da kann ich eigentlich auch mit dem Linearschallkopf, also so in der Falte zwischen Bein und Genitalbereich, eigentlich ganz gut reingucken und sehr viel sehen. Vaginaler Ultraschall ist meines Erachtens nicht zielführend. Also das hat mit den Vaginalvenen ehrlich gesagt null zu tun. Und wenn manche behaupten, sie müssen da unbedingt einen vaginalen Ultraschall machen, muss man drüber nachdenken. Also das ist meines Erachtens für die Diagnostik nicht zielführend. Also da geht's Ultraschall des Beines und vielleicht Beinansatz innen, Oberschenkel, Innenseite, aber dann das MRT.
Ja, genau. Das MRT ist halt auch wichtig, weil es besonders sensitiv und in der Spezifität halt auch entsprechend hoch ist, um die Differentialdiagnosen auszuschließen. Du hattest ja gerade schon die Endometriose mit angesprochen. Es können aber auch mal Myome natürlich diesen Beckenschmerz verursachen oder auch andere Tumore und Zysten, Entzündungen, die da eine Rolle spielen. Und die kann man im MRT dann halt auch entsprechend gut abgrenzen. Mhm. Genau. Wenn man dann sich, oder sagen wir mal so, die Verdachtsdiagnose bestätigt sich, und was können wir denn dann den Frauen anbieten? Sozusagen,
also wir machen es in Lübeck halt so, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar drum. Wir haben eine sehr enge Kooperation mit den interventionellen Radiologen. Die machen auch die MRT-Untersuchung, und das sind diejenigen, die dann auch, wenn es sich bestätigt, die Intervention durchführen. Sprich, wir treffen uns dann in der Klinik für Radiologie gemeinsam mit den Patientinnen. Der Radiologe, das ist ein sehr netter Kollege, der da die Abteilung leitet, und meistens bin ich dabei oder ein Kollege von mir. Und die Patientin selbst sitzen dann am Bildschirm, und er erläutert das sehr anschaulich, was eigentlich da Sache ist. Und dann, wenn die Indikation wirklich besteht und die Patientinnen entsprechend aufgeklärt sind, macht dann diese Abteilung den Eingriff. Die Leute müssen dann bei uns eine Nacht übernachten. Es ist dann ein Kathetereingriff, und es werden bestimmte Dinge implantiert. Das sind sogenannte Coils. Und damit werden dann also gezielt diese veränderten Krampfadervenen der Ovarika, sage ich jetzt mal so, verschlossen. Ja. Und dann muss man nochmal nachbeobachten.
Ganz kurze Ergänzung, ja. Die Coils sind ja wie so kleine Metallspiralen, die dann quasi über den Katheter in die erweiterte Vene hineingeschoben werden, um diese zu verschließen. Genau.
Genau, ja, es sind also wie so kleine Spirelli sehen die aus. Mhm. Und dann ist es so, dass unter Umständen noch äußerlich sichtbare, also wenn vorhanden jetzt im Schamlippenbereich zum Beispiel Krampfadern da sind, wenn da noch Residuen bleiben, die werden dann bei uns in der Sprechstunde verödet.
Mhm. Genau. Ja, so machen wir das in der Regel auch. Bei uns sind es halt primär die Gefäßchirurgen, die auch selber interventionell dann diesen Eingriff mit durchführen. Man hat früher ja vor allem häufiger auch Clips angewendet, also dass man eine Laparoskopie, also mit kleinen Bauchschnitten und dann über, so wie man heute zutage häufiger operiert, also auch minimalinvasiv dann diese Clips auf die entsprechenden Venen gesetzt hat. Das passiert heute eigentlich eher seltener bei den Gefäßen, sondern man geht tatsächlich intravasal, also über das Gefäß selber hinein und setzt dann diese kleinen Coils. Als Alternative gäbe es noch die Möglichkeit zu embolisieren mit Alkohol oder auch Kleber, aber bei uns ist tatsächlich das andere Vorgehen häufiger.
Ja, also die Coils haben eindeutige Vorteile gegenüber den anderen Verfahren, werden also wesentlich häufiger angewendet. Mhm. Aber ich muss eins sagen, also wenn wir vielleicht, sagen wir mal, 100 Patientinnen mit der Problematik bei uns in der Sprechstunde haben, also maximal 9-10% haben dann tatsächlich eine Situation, bei der also der Eingriff indiziert ist. Also sehr, sehr häufig sitzen wir dann gemeinsam am Bildschirm und es stellt sich heraus, dass die MRT-Diagnostik zeigt, dass die Beckensymptomatik andere Ursachen haben muss.
Mhm. Ja.
Aber es ist dann auch, finde ich, sehr wichtig für die betroffenen Frauen, das zu sehen und anhand der Bilder zu verstehen auch. Also das schätze ich also sehr, diese Treffen in der Radiologie.
Okay, ja. Was ich auch noch ganz interessant finde, die Therapie ist in der Regel, auch wenn sie, sagen wir mal, formal richtig gemacht ist, nicht immer so, dass die Patientinnen hinterher wirklich zufrieden sind. Also wir haben einen hohen Satz an Patientinnen, jetzt nicht nur aus der eigenen Abteilung, sondern auch die woanders diese Eingriffe haben durchführen lassen und wo dann, ja, ich sag mal so 30-40% tatsächlich auch nach diesem Eingriff noch durchaus Beschwerden haben oder zwar gemildert, aber halt nicht beschwerdefrei sind.
Also das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also etliche profitieren, die sagen, Mensch, das ist wie ein Schalter umlegen, es ist ein Riesenerfolg. Aber es gibt auch tatsächlich welche, und es ist auch vielleicht, das Prozentsatz fällt mir schwer, aber zu sagen, aber durchaus, man muss das sagen, auch in der Aufklärung, es kann sein, dass ihre Symptome oder vielleicht ein bisschen besser werden, aber kann auch sein, dass sie manchmal gar nicht weggehen. Mhm. Also das muss man ehrlich mit den Patientinnen im Vorwege besprechen. Also Aufklärung ist da das A und das O.
Ja. Und es gibt halt auch etwa, also laut Literatur, so 10-20% der Fälle an Rezidiven, also dass es halt auch wieder aufgeht oder sich andere Umgehungskreisläufe sozusagen eröffnen und dann zu einer ähnlichen Symptomatik wieder führen. Aber das haben wir bei der sonstigen Varikose ja auch.
Also, es ist ja wie bei der Varikose auch. Ne? Also so eine Vene findet das ja auch blöd, wenn da plötzlich so ein Keul drin ist. Und was macht sie? Versucht, einen Umgehungskreislauf zu machen. Ja? Mhm. Also ich denke auch, das liegt in der Natur der Erkrankung, dass es da auch zu Rezidiven kommen kann.
Ja.
Und auch das muss man halt im Vorwege sagen.
Wie handhabt ihr das mit der Kompression anschließend? Also wir machen häufig, dass wir den Patientinnen, vor allem wenn die Symptomatik so weit oben sitzt, auch nicht unbedingt Kompressionsstrümpfe, Strumpfhose anziehen, sondern im Prinzip so ein festes Mieder, also im Prinzip so eine Radlerhose.
So, die kriegen bei uns auch den Tipp, dass sie sich eine Radlerhose besorgen müssen. Machen die auch in der Regel sehr gerne und gehen dann so zu den Sportgeschäften und holen sich da so eine entsprechende Hose. Aber mehr machen wir da auch nicht.
Genau. Ja, die Beine spielen da in der Regel auch gar nicht so eine ganz große Rolle in dem Zusammenhang. Ja. Ich habe gelesen, das haben wir so tatsächlich auch noch nicht ausprobiert, es gibt halt auch konservative Ansätze, dass man es über tatsächlich Schmerztherapien, Gestagengaben versuchen kann, die Symptomatik zu lindern, also auf einer hormonellen Schiene dann durchaus auch. Da habe ich aber tatsächlich bisher keine Erfahrung mit. Also die meisten Frauen haben ja eh schon Schmerzmittel in der Regel durch, bevor sie zu uns Phlebologen kommen. Aber meistens war das nicht so wirklich erfolgreich, weil es natürlich auch nichts an der Ursache ändert.
Genau, also da habe ich auch überhaupt keine Erfahrung, was die Hormontherapie anbelangt, beziehungsweise ich frage natürlich immer danach, die meisten nehmen bereits Hormone und sagen, darunter haben sie keine Veränderung ihrer Problematik.
Was ich auch noch gefunden habe in der Literatur, war der Ansatz mit Flavonoiden, also pflanzlichen Medikamenten, ja, die man halt auch für eine Reduktion der Stauungsbeschwerden in den Beinen ansetzt. Da gibt es wohl kleine Untersuchungen, die da auch ganz erfolgreich waren, dass die Frauen da eine gewisse Linderung erfahren haben. Aber selbst ausprobiert habe ich es tatsächlich auch bisher noch nicht.
Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Also ich meine, die wirken ja, dass sie das Endothel abdichten. Man kann sich schon vorstellen, dass die eine Wirkung entfalten. Und es wäre da mal zu überlegen, ja, zu welcher Uhrzeit dass die Patientinnen das einnehmen sollten. Aber das ist schon wieder die nächste Frage, die jetzt dann auftaucht.
Was meinst du mit Uhrzeit? Also irgendwie tagesabhängig oder?
Ja, also die haben ja eine gewisse Wirkdauer, diese Medikamente. Und die meisten nehmen sie ja, wenn sie Beschwerden haben an den Beinen, die morgens. Und die Patientinnen, vielleicht hätten die mehr davon, wenn sie es ein bisschen später am Tag einnehmen müssen. Aber nur mal so.
Du meinst jetzt, weil die Hauptstauungsbeschwerden eher so Richtung Nachmittag oder Abend dann kommen? Also, dass man es einfach zum Beispiel zum Mittagessen dann erst nimmt?
Ja, aber es ist nur mal so ins Blaue hineingeplaudert. Also ist eine gute Sache und ich denke, wir sollten das mal ins Auge fassen und darüber aufklären und Patientinnen vielleicht mal mit Flavonoiden behandeln.
Sind ja frei erhältlich. Das wäre zumindest mal ein Ansatz, bevor man oder ein Therapieversuch wert, bevor man sich zu einem doch invasiven Eingriff entschließt.
Das ist richtig, zumal die Termine für die invasiven Eingriffe ja auch nicht so zahlreich sind. Also man kann die Zeit damit vielleicht gut überbrücken und tatsächlich vielleicht wäre es ja was, dass man den Eingriff umgehen kann.
Ja.
Wäre ja toll.
Genau. Ich gucke jetzt hier gerade auf meinen kleinen Spickzettel, was ich noch so an Stichpunkten aufgeschrieben habe, aber eigentlich haben wir alles abgearbeitet von der Anamnese, Diagnostik, Therapie. Es ist ja auch kein so ganz riesengroßes Thema. Es ist auch nach wie vor ein seltenes Krankheitsbild. Interessanterweise ist das erstmalig beschrieben worden vor 150 Jahren, wobei es aber unter dem jetzigen Namen erst so seit den 40er Jahren in der Literatur auftaucht. Und was halt auch noch wichtig ist.
Hast du rausgekriegt, wer es zuerst beschrieben hat? Das wird mich jetzt natürlich wieder brennend interessieren.
Ehrlicherweise habe ich was gelesen, aber ich habe den Namen nicht mehr auf dem Schirm.
Okay, na gut, dann gucke ich da nochmal nach.
Genau. Warum es jetzt wichtig war, diesem, ich sag mal, eigentlich kleinen Thema eine eigene Folge zu widmen, waren ja vor allem der lange Leidensweg, den viele Patientinnen haben, dass sie halt viele Jahre durch die Gegend laufen, von einem Gynäkologen zum anderen, irgendwann sich dann auch wie ein Simulant fühlen, weil die Gynäkologen immer sagen, nee, da ist nichts, also aus gynäkologischer Sicht. Manchmal lohnt es sich dann tatsächlich auch, sich vielleicht mal beim Phlebologen vorzustellen mit dieser Frage Beckenvenenschmerzen.
Genau. Und manche denken halt auch, ja, wieso, die Krampfadern sind ja schon operiert, es kann jetzt gar nicht daherkommen. Also man muss einfach ein bisschen weiter nach oben gucken.
Oben, ja, genau. Es lohnt sich manchmal nicht nur die Beine anzugucken, sondern so wie wir es bei der Thrombose ja auch schon getan haben oder bei der Suche nach dem postthrombotischen Syndrom, einfach auch mal den Bauch mit angucken.
Genau.
Gut, dann sind wir für heute am Ende. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Episode.
Genau. Tschüss.
Ja, ihr Lieben, leider ist unsere Zeit für heute schon wieder um. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann gebt uns gern einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Habt ihr eine interessante Frage, die wir in unseren nächsten Sendungen aufgreifen sollen, dann schickt uns diese gern an frage@venendocs.de. Bis bald, sagen eure Venendocs Birgit und Stefanie.